Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Liebe Anni und Lini, hiermit heiße ich euch herzlich willkommen.
Danke.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und während Anni mit dem Thema aus der Sicht der Hebamme, Familien- und Sozialtherapeutin gut vertraut ist, kann Lini auch Einblicke über ihre persönliche Geschichte geben und auch von ihrem Umgang damit erzählen. Ja, als erstes möchte ich gerne wissen, an welchen Symptomen erkennt man denn überhaupt eine Schwangerschaftsdepression und wie unterscheidet sie sich von einfachen Stimmungsschwankungen?
Also es ist so, in der Schwangerschaft zählen Depressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Das liegt aber häufig nicht daran, dass hormonell irgendwas nicht stimmt. Stimmungsschwankungen sind physiologisch. Das ist keine Krankheit, die hat man einfach hin und wieder. Manchmal auch hormonell bedingt, wie zum Beispiel PMS, aber dennoch ist es physiologisch, also normal. Eine Depression ist eine Erkrankung, die man behandeln kann. Und darin liegt der Unterschied.
Mhm. Und kann eine Schwangerschaftsdepression einfach aus heiterem Himmel kommen? Oder muss es dazu eine Historie geben? Und was ist überhaupt der Unterschied zu so einer klassischen Depression, die jetzt nicht in der Schwangerschaft kommt?
Ja, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Also das eine tritt einfach nur in der Schwangerschaft auf oder wird vielleicht durch die Schwangerschaft ausgelöst. Da ist wirklich so vieles möglich, da kann man sich nicht so richtig festlegen. Ja? Was man aber sagen kann, ist, dass es wichtig ist, das zu erkennen und sich Hilfe zu holen, weil es ist behandelbar und der Leidensdruck für die Frauen, für die Mütter ist wirklich, wirklich hoch. Und die ganzen Erwartungen und Anforderungen, die an sie gestellt werden, an denen kann man wirklich verzweifeln. Und die wirken sich tatsächlich auch auf das Kind aus. Und zwar auch langfristig kann sich das aufs Kind auswirken und geht zum Beispiel auch mit einem erhöhten Frühgeburtsrisiko einher.
Okay. Und welche Faktoren können so eine Depression auslösen?
Also es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Faktoren, die das auslösen können. Es kann sein, dass sich der Partner in der Schwangerschaft getrennt hat oder dass plötzlich irgendwie die hormonelle Situation sich verändert und dadurch irgendwie, ich bin leider keine Neurologin, also ganz genau, was da im Gehirn passiert, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass es ganz, ganz vielfältige Gründe dafür gibt, die für uns auch erstmal gar nicht interessant sind. Für uns ist wichtig zu erkennen, dass es eine Depression gibt.
Und auch hier ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es keinen klassischen Auslöser in diesem Sinne geben muss. So oft erleiden Frauen und leiden Mütter an einer Schwangerschaftsdepression und denken, aber es ist doch alles in Ordnung. Das kann nicht sein, dass ich jetzt traurig bin, dass ich verzweifelt bin, dass ich all diese wahnsinnig schrecklich erdrückenden Gefühle habe. Und eigentlich geht es mir gut und deswegen muss ich mich jetzt hier einfach ein bisschen zusammenreißen. Und dieses Zusammenreißen müssen, das erhöht den Leidensdruck so enorm und ist auch wirklich eine Riesenbarriere zwischen zum Arzt gehen oder seinen Liebsten überhaupt zu sagen, wie wahnsinnig schlecht es einem geht, weil man einfach denkt, ach, ich wohne hier im schönsten Prenzlauer Berg, mir geht es gut, uns geht es finanziell gut, mir hat es nicht schlecht zu gehen. Und dann versteckt man es, weil man sich einfach schlicht und ergreifend schämt, dass es einem überhaupt so geht, wie es einem in diesem Moment geht.
Ja, oder man lebt eben genau das, was Lini sagt, ist, und man lebt eben nicht im schönsten Prenzlauer Berg und denkt sich, naja, klar geht es mir so, weil ich habe ja Arbeitslosengeld, genau. Oder ich bin ja arbeitslos oder so.
Absolut. Ne?
Also man versucht da immer, man versucht sich das natürlich zu erklären, selbstverständlich, ja. Aber man kann sich einfach grundsätzlich merken, alle Traurigkeit und alle Sorgen, die über einen mehrwöchigen Zeitraum anhalten, dann ist das auf jeden Fall was man vorstellen sollte.
Kannst du eigentlich was dazu sagen, wie viele schwangere oder frisch gebackene Mütter von so einer Depression betroffen sind?
Also ich kann dir die Anzahl der Schwangeren tatsächlich nicht nennen, weil es häufig so ist, dass das lange gar nicht erkannt wird. Also die Dunkelziffer an Frauen, die an Depressionen erkrankt sind, ist so wahrscheinlich so viel höher, als wir uns vorstellen können. Ich kann dir aber sagen, dass 10-15% der Frauen nach einer Geburt eine postpartale Depression entwickeln. Und die Frauen, die vorher schon mal unter depressiven Verstimmungen gelitten haben oder sogar unter einer Depression, die haben natürlich ein erhöhtes Risiko.
Und in der Schwangerschaft, gibt es da auch irgendwelche Zahlen?
Nee, das kann ich dir nicht, kann ich dir keine genauen Zahlen nennen.
Okay. Glaubst du denn, dass die Zahlen gestiegen sind oder dass es früher anders war?
Ich glaube, dass wir das jetzt mehr erfassen. Und auf jeden Fall sind wir die meist medikamentös behandelte Gesellschaft, die es je gab, was Depressionen angeht. Gerade in den USA sind die Zahlen unfassbar hoch. Allerdings will ich damit nicht sagen, dass das ein Problem ist oder dass wir uns, dass zu viel behandelt wird. Im Gegenteil, ich glaube einfach, dass es da immer noch nicht so richtig, wir probieren immer noch ganz schön viel. Wir können uns vieles immer noch nicht so richtig erklären und wir wissen eben nicht, wann ist eine Depression ausgelöst, es sei denn, wir haben in der Anamnese, also in der Krankheitsgeschichte, vielleicht so ein paar klare Faktoren, die sagen, ah ja, darauf könnte man das zurückführen, aber es ist immer so ein bisschen so ein könnte und möglicherweise bei einer Wochenbettdepression ist das ein bisschen anders, da wissen wir, dass es was mit der hormonellen Konstitution zu tun hat.
Ja, und wenn wir gerade über diese Dunkelziffern sprechen, also gerade meiner Familie weiß ich auf jeden Fall, dass meine Mutter immer wieder irgendwie über meine Oma spricht, die damals ganz sicher eine Wochenbettdepression hatte, ja, die dann wochenlang nur irgendwie in der Ecke saß und gebetet hat und einfach völlig verzweifelt war, aber sie hätte einfach niemals, man hat damals nicht darüber gesprochen. Ich glaube, das hatten wir in einem unserer letzten Podcasts, man hat sich zusammengerissen und auch das bleibt uns so erhalten, ja. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie über Medikamente und die Möglichkeiten mit Medikamenten wirklich diese Depression zu behandeln, da gibt es eine solch unglaubliche Resistenz. Und auch ich, die jetzt einfach seit 10 Jahren medikamentös eingestellt ist und die ganz klar sagen würde oder von mir behaupten würde, dass ich mein Leben und meinen Lebenswillen und Mut, den verdanke ich dieser Medikamente, weil sie mir einfach wirklich ein Leben ermöglichen. Und trotzdem muss ich mir bis heute aus dem engsten Verwandten- und Freundeskreis immer noch was anhören. Wie, du nimmst den Scheiß immer noch und du bist davon immer noch abhängig, wird es nicht langsam mal Zeit ohne? Und so Fragen, die man einfach irgendwie einem Diabetiker niemals stellen würde, wenn es dann ums Insulin ginge.
Das ist ja sowieso so, ne, dass so mentale Krankheiten nicht so anerkannt sind wie physische. Nee.
Kann ich denn einer Schwangerschaftsdepression eigentlich auch vorbeugen?
Na, ich kann dir insofern, nein, kann ich nicht, aber ich kann mir vornehmen, von vornherein mich zu öffnen mit allem, was da gerade emotional abgeht.
Und das hattest du schon mal angerissen, wie wirkt sich das aufs Baby aus, wenn ich das habe? Hast du, glaube ich, vorhin schon mal was dazu gesagt?
Genau, also bei einer postpartalen Depression kann
ich sagen. Pränatal.
Also auch pränatal, genau, wirkt sich das auf jeden Fall aufs Kind aus bei einer richtigen Depression. Und es kann zu Frühgeburten führen, das kann zu Entwicklungsstörungen führen, natürlich auch zu Bonding-Problemen, was immer ein Problem ist, weil eben Mütter, die nicht richtig mit ihrem Baby gebondet haben, die haben auch ein höheres Risiko dafür, dass sie ihr Kind vernachlässigen oder misshandeln.
Ja, also deswegen ist es ganz wichtig, sobald man das eben feststellt, du hattest am Anfang gesagt, so ein paar Wochen, dass man dann eben zu seiner Ärztin oder Hebamme geht und darüber spricht und Hilfe sucht, weil das eben nicht nur für einen selbst, sondern auch aufs Kind Auswirkungen hat.
Oder? Ja, leider schon.
Welche Behandlungsmethoden sind denn eigentlich kurz- oder langfristig sinnvoll?
In der Schwangerschaft ist es so, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch in der Schwangerschaft eine Gesprächstherapie zu beginnen. Das würde man sowieso immer machen bei einer Depression, dass man, wenn man medikamentös eingestellt wird, dass man zusätzlich eine Gesprächstherapie empfiehlt. Und in schweren Fällen kann es auch mal ein Klinikaufenthalt sein, der notwendig wird.
Ist denn eine Medikamenteneinnahme eigentlich in der Schwangerschaft oder Stillzeit möglich?
Ja, prinzipiell schon. Also bei mir war es sogar so, dass ich durch das Leben mit Depressionen, bevor ich überhaupt jemals den Kinderwunsch geäußert hatte, durch diese Erfahrungen habe ich damals wirklich in Rücksprache mit meinem Arzt, mit meinem Psychiater gleich ein Medikament gewählt, mit dem ich eben auch schwanger werden und sogar in der Stillzeit es weiter nehmen darf. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätten wir uns in der Schwangerschaft oder auch dann eben im Wochenbett darum gekümmert, dass es durchaus ein Präparat gibt, was mir erlaubt, Mama zu sein, Mama zu werden und trotzdem eben meinem Gehirn hilft, mein Gehirn zu sein.
Mhm. Und was kann ich noch tun? Vielleicht muss ich ja gar nicht unbedingt ein Medikament nehmen, vielleicht will ich noch zusätzlich was machen. Also es gibt ja auch diverse Studien, die belegen, dass Yoga, Atemübung, Meditation helfen, sowohl Stress als auch Depressionen zu reduzieren.
Ich möchte jetzt auch überhaupt nicht als großer Befürworter von den Medikamenten hier auftreten. Es gibt so viele wundervolle Dinge, die man erst probieren darf und sollte. Ja, es gibt so unglaublich viel in der alternativen Medizin, aber dann auch im Bereich Yoga, Atmung, Osteopathie. Auch dort gibt es einfach viele, viele, viele Dinge, die man sicherlich erst probieren darf. Was ich nur sagen möchte, ist, dass man eben dann, wenn es dazu kommt, dass es eben auf medizinische Behandlung oder medikamentöse Einstellung hinausläuft, dass man das dann nicht ablehnen muss, weil man denkt, man ist zu schwach, es anders zu schaffen.
Mhm. Gibt es denn bei dir jetzt noch irgendwas, wo du weißt, das hilft dir total gut?
Ja, ich habe mittlerweile meine Abläufe so ganz gut gefunden. Also ich weiß, ich brauche Sonnenlicht, ich weiß, ich muss sehr stark auf meine Ernährung achten, ich brauche unheimlich viel Schlaf und auch wirklich sehr rhythmisch meinen Schlaf. Ich brauche mein Pilates, meine Bewegung. Ich brauche meine Familie, mein soziales Netzwerk und all diese Faktoren sind so wichtig, um eine gesunde Grundlage für mich und mein eigenes Wohlbefinden zu geben. Meistens ist es so, dass ich in der Balance bin, wenn diese Faktoren für mich auch alle erfüllt sind.
Das sind sozusagen deine persönlichen Hygienefaktoren.
Richtig.
Du weißt, dass sie die im Griff haben.
Ja, die tun mir gut. Und wenn da eins fehlt, also es geht so oft mit Schlaf los, klar. Wir haben eine 15 Monate alte und eine 4-Jährige, da hat es durchaus an Schlaf gefehlt.
Ja.
Und sobald das bei mir ins Schleudern kommt, was es immer wieder kommt, sei es irgendwie ein krankes Kind oder einfach die Nächte werden mal wieder durchgestillt, dann merke ich sofort, dass ich wirklich aufpassen muss. Und dann sage ich es auch meinem ganzen Umfeld, bitte, 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 gebt mir eine Rückmeldung, wenn ihr merkt, dass es Veränderungen bei mir gibt, auf die ich vielleicht noch gar nicht unbedingt mein eigenes Auge geworfen habe.
Mhm.
Ich find's an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, dass gerade bei so postpartalen Depressionen die medikamentöse Behandlung aber auch eine der effektivsten ist. Und ich denke, das ist wichtig auch zu wissen, wir brauchen das auch nicht verteufeln, Medikamente zu nehmen. Das ist eben das, was Lini ja auch immer sagt, dass man auch schnell mal angeprangert wird, wenn man dann sich medikamentös behandeln lässt. Aber die Forschung ist ja da und es ist sowieso so, dass das immer in Kombination mit einer Gesprächstherapie passiert. Und ich würde sagen, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man nicht mehr richtig hochkommt, dass man merkt, dass man sich einfach komplett verändert, dann ist es manchmal auch einfach gar nicht anders möglich, als mit einer medikamentösen Therapie zu beginnen, um dann wieder andere Sachen machen zu können, wie rauszugehen.
Ja, absolut wahr.
Ist es denn so, dass wenn ich eine Schwangerschaftsdepression habe, dass ich dann automatisch auch eine Wochenbettdepression bekomme? Oder wie ist das?
Nee, also das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, das hatte ich ja schon mal gesagt. Das sind zwei unterschiedliche Krankheitsbilder, aber es ist gut, dass du fragst. Aber es ist wahrscheinlich, dass ich mit einer Depression in der Schwangerschaft, wenn ich die nicht behandle oder nicht gut behandeln kann in der Schwangerschaft oder es einfach länger braucht, sie zu behandeln, dass ich sie dann auch noch im Wochenbett habe.
Mhm. Ja, wie mit jeder anderen verschleppten Krankheit. Und ich glaube, dabei muss es dann auch wirklich bleiben. Es ist eine Krankheit und wenn wir uns diese Krankheit nicht widmen und nicht schnellstmöglich eine gute Lösung finden und einen Lösungsansatz finden, dann ist das ein verschleppter Husten, der wirklich gefährlich werden kann.
Und das ist eben das Ding bei psychischen Erkrankungen. Wir wissen nicht, was darunter liegt. Ja, wir wissen nicht, was wir da so im Kellerchen haben, was wir uns alles angucken müssen. Und die einen brauchen länger, sich manchen Themen zu stellen und über manche Themen zu sprechen und sich mit denen zu öffnen. Und andere können es schneller. und manchmal ist es einfach intensiver und manchmal eben weniger. Also es ist so individuell.
Mhm. Welche Faktoren würden dann zum Beispiel eine Wochenbettdepression begünstigen? Ist das gleich wie eine Schwangerschaft?
Nee, eine Wochenbettdepression hat ganz klar hormonelle Ursachen und die beginnt klassischerweise so nach dem 10., 11. Tag, sagt man, so ungefähr Pi mal Daumen, und hat auf jeden Fall was mit dem Hormonabfall zu tun, der dann stattfindet. Das ist die klassische postpartale oder Wochenbettdepression.
Und was ist da der Unterschied zum Babyblues?
Der Babyblues ist eine Phase, die ist physiologisch. Das haben, 50-80% der Frauen haben eine Wochenbettdepression, haben einen Babyblues, Verzeihung.
Mhm.
Und der kommt und der geht auch wieder. Das ist einfach eine vorübergehende Phase der Emotionalität.
Mhm. Und kann eine Wochenbettdepression dann auch eine Auswirkung aufs Kind haben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist dann wird es auch schwierig und da muss auch unbedingt schnell geholfen werden. Bei einer Wochenbettdepression ist es so, dass die Schuldgefühle meistens richtig, richtig groß sind, weil man das Gefühl hat, jetzt müsste ich eigentlich am glücklichsten sein im Leben und jetzt habe ich da auch noch dieses kleine Menschlein, um das ich mich kümmern muss. Und eventuell versteht der Partner oder die Partnerin nicht, was gerade bei mir los ist. Und drumherum sind auch alle, üben viel Druck aus. Ich kann mich daran auch noch gut erinnern, wie das bei mir war, dass alle irgendwie immer das Gefühl hatten, ich müsste jetzt eigentlich das und dies und jenes tun. Und wenn man dann auch noch so eine Erkrankung in sich trägt, oh Gott, das ist einfach wirklich katastrophal. Also man braucht, und deswegen sage ich, sucht euch wirklich eine Hebamme, der ihr vertraut. Also wo ihr das Gefühl habt, ihr könntet auch sowas sagen wie, ich mag mein Kind gerade nicht oder mir geht es einfach richtig schlecht.
Weißt du denn, Lenny, eigentlich, was bei dir die größten Auslöser waren? Also sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett, kannst du das sagen?
Ich glaube, es war einfach ein toxischer Cocktail aus allem, was in meinem Leben bis dato passiert war. Also ich hatte meine erste Tochter geboren und 2 Jahre bei mir zu Hause gehabt, weil wir einfach in Kanada auch nicht die Möglichkeit einer Kinderbetreuung hatten. Wir sind gerade nach Deutschland zurückgekehrt. Es war klar unsere alte Stadt, die wir aber ganz neu erlebt haben. Das heißt, wir kamen hier erstmal an, es mussten neue Freunde gefunden werden, alte aussortiert oder wieder einsortiert werden. Es war der 36 Grad Sommer, der einfach so anstrengend war, weil ich ständig dabei war, einen kleinen Menschen irgendwie in den dritten Stock zu schleppen mit sämtlichen Böcken, die mit so einer 3-Jährigen einhergehen oder 2,5-Jährigen damals. Und dann kam einfach die emotionale Erschöpfung, die physische Erschöpfung, einfach weil es heiß war, weil es war ein pappiger Sommer. Ja, da kamen viele, viele, viele Dinge zusammen und sicherlich auch viel Einsamkeit erstmal wieder in der großen Stadt. Viele Freunde, die ich zurückgelassen hatte, unglaublich viele Emotionen, große, große Angst um meine Zukunft, eine Karriere wieder neu aufbauen, Dingen, die ich versprochen hatte, nicht gerecht werden zu können, weil eben ein kleiner neuer Mensch in mir geboren wurde oder gewachsen ist. Das sind so viele Faktoren, die dort zusammengeknallt sind, dass ich war nicht mehr Frau meiner Dinge.
Das war jetzt in der Schwangerschaft, da habe ich dich auch letztes Jahr erlebt. Du hast ja gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, also dann sah es wirklich super aus. Ja.
Oh, so süß, ja.
Ja, nee, das merkt man wirklich von außen nicht. Da muss man.
Nee, man merkt es nicht. Und als du mich getroffen hast, da ging es mir wirklich gut.
Mhm.
Die Welt sieht mich auch eher an Tagen, wo es mir richtig gut geht. Also gerade mir wird selten geglaubt, wenn ich erzähle, dass ich diese Geschichte mit der Depression habe. Aber es war damals so. Also ich hatte gerade die Älteste eingewöhnt und bin dann jeden Tag in mein, ich kann es nur Wellnessstudio nennen, weil Fitnessstudio war das nicht. Ich bin da hingegangen, bin in die Sauna gegangen und habe dann ohne Scheiß 4 Stunden geschlafen, bis ich das Kind wieder abgeholt habe und dachte, das kann nicht sein. Jetzt habe ich einen Moment für mich und jetzt schiebe ich mir hier so eine Depression rein, bis ich dann festgestellt habe, ach nee, war nur das erste Trimester. Ich war einfach so ausgelaugt und müde, ich war wieder schwanger.
Mhm. Okay.
Das heißt auch da so diesen Unterschied, diesen nuancierten Unterschied zwischen ich bin einfach nur müde, weil das erste Trimester bei mir wahnsinnig ermüdend ist.
Mhm.
Ich bin dann so eine, die einfach wirklich 11 Stunden am Tag schlafen muss. Aber die Symptome Symptome und dieses Schlafen müssen und der Welt so entfliehen zu wollen, die waren für mich ganz klassische Depressionssymptome. Das heißt, ich habe mir selbst solche Panik gemacht und es war im Endeffekt die größte Erleichterung und die größte Freude, als ich erfahren habe, wir sind wieder schwanger, weil ich einfach es deuten konnte und es auch einordnen konnte.
Ah, okay, ja. Gut. Und sag mal jetzt, im Wochenbett hast du ja auch dann, also ich kann mich daran erinnern, dass du damals Angst hattest, eine Wochenbettdepression zu bekommen. Und bist ja dann, glaube ich, doch auch irgendwann wieder so da reingerutscht.
Ja, ich bin da reingeschlittert. Also ich kann das gar nicht anders sagen, weil ich war vorbereitet, ich war medikamentös eingestellt. Ich hatte meinem kompletten Umfeld gesagt, dass ich eben mit dieser Angst und Sorge lebe. Oh Gott, da kommen mir gleich die Tränen.
Also warst du aber so ein bisschen eigentlich auch vorbereitet.
Ja, und gleichzeitig überhaupt nicht. Also als es dann losging, wollte ich mir gar nicht eingestehen, dass es mir passieren kann, weil ich eben der Meinung war, dass ich Vorsorge geleistet hatte und dass ich auf mich Acht gegeben hatte und dass es mir dann passieren sollte, dass ich auf einmal nur noch traurig war, nicht mehr aufstehen konnte. Unheimlich viel Liebe zum Glück immer meinem Säugling entgegengebracht hatte. Also diese ganze Traurigkeit richtete und diese Verachtung, das richtete sich alles gegen mich und niemals zum Glück gegen mein Kind. Aber ja, es ist mir passiert, trotzdem.
Ja. Und wann hast du das gemerkt, dass du darunter leidest? Oder wann hast du dir dann Hilfe geholt?
Ich glaube, ich habe es viel früher gemerkt, als dass ich es mir eingestanden habe. Und bei mir ist es immer so, in dem Moment, wo ich es aussprechen kann, ist es eigentlich schon fast überstanden. Weil ich über die Jahre mir ein Menschenkonstrukt und Hilfsnetz auch erbaut habe, bei dem mein Mann Bescheid weiß, meine Mutter, meine engsten Menschen. Sie können mich warnen. Das heißt, ich spreche dann auch ganz offen darüber, ob sie sich anfangen, Sorgen zu machen oder ob das wirklich alles nur in diesem Moment auch in meinem Kopf ist. Aber in dem Moment, wo ich das erste Mal so richtig doll vor anderen, also meinen Ängsten, weinen kann und sagen kann, ich schaff's nicht mehr. Ihr geht morgens aus dem Haus, ich tue noch so, als ob. Ich gehe duschen, ich ziehe mich an. Aber in dem Moment, wo ich wieder alleine bin, ziehe ich mich wieder aus. Kletter wieder ins Bett, mach die Jalousien zu und versteck mich hinter diesem, naja, mein Baby braucht halt mich nur körperlich in diesem Moment. Ja, und red mir das dann noch so eine Weile schön oder habe ich dann auch dort gemacht. Aber letztendlich war es schon eine ganze Weile sehr, sehr dunkel, bevor es wieder heller wurde.
Ja, und was hat dir da oder wer hat dir da am meisten geholfen?
Ich glaube, in diesem Fall war ich es fast selbst. Mein Umgang damit, meine Offenheit damit, mein Bedürfnis, andere Menschen an meiner Traurigkeit und meiner Verzweiflung auch teilhaben zu lassen, mich zu trauen, es zu erzählen, also auch so diese ganzen dunklen Dinge, die dann mein Gehirn irgendwie so fabriziert. Ich glaube, ich habe mir geholfen, indem ich mich einfach getraut habe und über die Jahre immer besser darin werde, zu kommunizieren und mir dann auch die Hilfe zu holen, die ich brauche.
Und du hast auch geschrieben, ne?
Ja, ich schreibe. Ich schreibe. Ich habe das große Glück, schreiben zu können. Und ich schreibe dann bei Instagram, was so lächerlich ist, dass ich Tagebuch bei Instagram schreibe. Aber irgendwie ist mir in dem Moment geholfen, wo ich offen nach außen treten darf und Menschen, nahen Menschen, weiten Menschen, allen Menschen einen Einblick in meine Gefühlswelt geben darf.
Das hilft, glaube ich, sehr, wenn man offen damit umgeht.
Ja, weil man nicht alleine ist. Weil man doch dann öfter, oder ich, in meinem Fall kann ich nur von meiner Erfahrung sprechen, ich bekomme so viel Zuspruch, unglaublich viel Liebesmail von Menschen, die ich kenne oder nicht kenne, die einfach sagen, ich habe mich so auch gefühlt. Oder also allein so dieses Gefühl, dass du nicht der einzige Mensch auf der Welt bist, der sich so fühlt, nimmt einem so viel von dieser Verzweiflung, von dieser Einsamkeit. Das hilft.
Das ist vielleicht was, was du auch anderen Mamas mit auf den Weg geben kannst. Ja. Einfach wirklich da offen mit umzugehen.
Ja, ich wünsche es dir.
Und es ist ja auch nicht so einfach, ne? Wenn man zwei kleine Kinder hat und dann nachts wach ist und dann noch das Thema Abstillen dazu kommt. Dann hast du jetzt gerade Kita-Eingewöhnung auch eine super emotionale Geschichte. Also wenn hier ein paar Tränchen jetzt fließen, dann ist es einfach so. Ja, die gesamte, das ist einfach noch ganz, ganz nah dran. Und dann kommt eben später noch das ganze Infekte-Chaos in der Kita. Das
Hatten wir ja schon. Wir hatten ja schon drei von den fünf Wochen. Ja, waren wir ja schon genau, wieder
genau.
Platt.
Aber so, also ab wann hat sich denn dein Wohlbefinden eigentlich verbessert und was tust du weiterhin für dich, um stabil zu bleiben?
Ja, das ist so die Frage nach der Balance auch, oder? Ich finde das immer schwierig zu sagen, wo ich mir meine Balance hole. Ich glaube, es geht viel ums Gespräch. Es geht also diese Faktoren, die ich vorhin schon genannt habe, ja, an denen arbeite ich ganz bewusst. Ich setze mich wirklich wöchentlich hin und evaluiere richtig, wie gut war ich diese Woche mit dem Spazierengehen, ans Licht gehen. Habe ich gut gegessen? Habe ich gut geschlafen? Habe ich mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun? Diese Faktoren und die pflege ich mal besser, mal schlechter, je nach Kraft und je nach Restekontingent, weil das meiste meiner Kraft fließt ja doch einfach in meine kleinen Menschen, unsere kleinen Menschen und in meinen Partner, in diesem Moment auch in meine Mutter.
Und in deinen Garten, oder?
Der Garten musste leider schon dran glauben. So. Wir hatten einen Acker und ich musste mich von unserem Acker trennen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Aber, du hast recht, ich habe einen kleinen Nutzbalkon stattdessen angelegt. Für den musste ich nicht 20 Minuten durch die Prärie fahren. Und ich freue mich jetzt an meinen Physalis und an den Gewürzgurken, die ich da ziehe. Und das ist für mich so eine Naturverbundenheit, dass ich hegen und pflegen kann.
Da ziehst du auch echt Kraft draus.
Total. Ne? Ja, absolut.
Richtig schön.
Ich kaufe mir regelmäßig zweimal die Woche in einem Mini-Budget, ob die nun vom Lidl kommen oder selbst gepflückt. Hoffentlich nicht in deinem Garten. Man muss mit mir immer ein bisschen aufpassen. Nein, aber ich versuche mir Gutes zu tun. Ich versuche mich mit Dingen zu verwöhnen, die nicht besonders viel Geld, sondern einfach eine Leidenschaft kosten. Und
Leidenschaft und wahrscheinlich
geben, beides.
Ja, ja.
Beides, weil es ist natürlich ein Aufwand, ein Beschaffungsaufwand, ja. Aber ich ziehe da so viel Kraft draus, dass es für mich ganz persönlich ganz wichtig ist, mich mit wunderschönen Dingen zu umgeben.
Ja. Das finde ich super schön, dass du sowas gefunden hast. Aber was mache ich denn, wenn ich so richtig im Loch sitze und mir fällt jetzt auch nicht ein, wie ich mir mit Gärtnern oder sonst was irgendwie bessere Laune, sage ich jetzt mal, verschaffen kann. Gibt es denn irgendwelche Anlaufstellen, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr weiter weiß, wo ich mich da hinwenden kann? Gibt es bestimmt.
Genau, das Problem an diesem Loch, dass wir uns nicht mehr selber helfen können in der Regel. Ja, das kann, Lini kann das mittlerweile super und die hat ihre Strategien entwickelt, aber das ist ein langer Weg dahin gewesen.
10 Jahre
in ihrem Fall und das manchmal länger. Und das ist ganz wichtig an der Stelle zu wissen, das ist nicht eine Sache von mal kurz eben geübt, sondern was ihr wissen müsst, ist, dass ihr euch am besten an die nächstmögliche Person wendet. Ganz egal, ob das die Nachbarin ist, weil ihr sonst niemanden habt, oder die beste Freundin. Ihr müsst euch irgendjemanden gegenüber öffnen, damit euch geholfen werden kann. Und diese Person, die ist dafür da, euch zu unterstützen. Und die macht sich auf die Suche nach den Adressen, zumindest beim ersten Mal, ja, und guckt, welche Klinik kommt für euch gerade in Frage. Es ist in so akuten Fällen, kommt eigentlich nur die Klinik in Frage. Also wenn ihr merkt, wirklich tiefes, schwarzes Loch, wo ihr nicht mehr rauskommt, wo ihr nicht mehr hochkommt, wo ihr nicht mehr aufstehen könnt. Das ist eigentlich immer so ein, wir Therapeuten sagen, wenn jemand nicht mehr alleine in die Praxis kommen kann, dann ist es völlig klar, dass dieser Mensch eigentlich in die Klinik gehört. Ja?
Was für eine Klinik denn?
Es gibt Kliniken mit psychiatrischen Einrichtungen.
Psychiatrischen Ambulanzen, ganz wichtig.
Genau, oder psychiatrischen Ambulanzen. Das ist natürlich ganz super, weil dann muss man vielleicht nicht unbedingt einen stationären Aufenthalt haben. Da gibt es in Berlin zum Beispiel das Obernklinikum. Und was sich ganz speziell auch nochmal auf Wochenbettdepressionen spezialisiert hat, ist das St. Josephs Klinikum.
Aber sind ja auch nicht alle hier Berliner, noch nicht mal alles Deutsche. Gibt es dann irgendwie so auch nationale Rufnummern, wo ich erstmal anrufen kann und die mir sagen können, geh da und da hin?
Mhm. Ansonsten immer im Gespräch mit eurer Hebamme. Die hat im Idealfall eine Rufnummer bereit.
Bist du noch auf der Suche nach einer Hebamme? Auf amelie.de, der Plattform des Deutschen Hebammenverbandes, und Kelea findest du eine passende Hebamme in deiner Nähe. Und das deutschlandweit und kostenlos. Um werdenden Eltern auch während der Corona-Zeit die bestmögliche Beratung durch eine Hebamme zu vermitteln, haben wir jetzt eine Akutsuche eingerichtet. Hier kannst du Hebammen finden, die dich kurzfristig innerhalb der nächsten Tage bei akuten Problemen betreuen können. Und das per Hausbesuch oder digital, per Video oder Telefon. Gehe jetzt auf www.amelie.de.
Mir ist jetzt ganz, ganz wichtig zu sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine ärztliche Beratung ist und dass du wirklich im Zweifel immer dich an deinen Arzt, deine Ärztin, deine Hebamme wenden solltest. Und ja, das sind einfach, glaube ich, viele Sachen, die einem helfen können und viele Tipps, viele Erfahrungen. Aber es ist so individuell, was dir hilft und wie es dir gerade geht, dass es einfach wichtig ist, dass du wirklich da professionelle Beratung bekommst. Und vielleicht wirklich die erste Anlaufstelle ist dann die Hebamme oder die Ärztin.
Genau, ja. Wichtig zu wissen.
Vor allem vertrau dir. Du kennst dich am besten. Wenn du so traurig und so verzweifelt bist mit deiner jetzigen Emotionslage, dann trau dich und sei dir sicher, dass du Hilfe verdienst und dass du es wert bist, dass du es nicht nur wert bist, sondern dass es auch ganz wichtig ist für deine Kinder oder dein Kind. Stell dich wirklich an erste Stelle, weil wenn dir nicht geholfen wird, dann kannst du keine gute Mutter sein.
Das ist wie im Flugzeug.
Ne? Richtig.
Man soll sich auch immer zuerst die Oxygenmaske überstülpen, sonst kann man ja auch keinem anderen helfen. Und ganz in diesem Sinne, also Self-Care, predige ich immer gerne wieder. Sorg gut für dich selbst und vielleicht geht es dir auch einfach gut und du hörst dir das einfach mal als Information an. Das war ein unglaublich emotionaler Podcast. Es ist ein unglaublich emotionales Thema, zu dem die beiden hier wirklich viel zu sagen haben. Ciao.
Tschüss.
Tschüssi.
Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kelea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kelea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.